wenn wir über Frauenrechte sprechen, wir sprechen selbstverständlich über Menschenrechte. Aber man drängt einfach diese Themen in einen Ort, wo man nicht einen Zusammenhang zwischen die politischen Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen, die wir immer innerhalb von arabischen Nahen Osten, nordafrikanischen Kontexten, wir sehen diese Zusammenhänge nicht. Normalerweise denkt man eigentlich, dass Familienrecht, das ist etwas nur Frauen betrifft, aber dass es die gesellschaftlichen Strukturen beeinflusst, sehen wir das auch nicht. Es gab eine Zeit vor meiner Habilitation, wo ich Feldforschen in verschiedenen arabischen Ländern durchgeführt habe. Als ich ging, um ehrlich zu sagen, hatte ich diese Überzeugung, Religion, das heißt Islam, ist verantwortlich für die Probleme der Frauen. Nach verschiedener Feldforschung in verschiedenen Ländern kam ich mit einer anderen Frage. Religion ist Teil des Problems. Die Frage aber, warum ist Religion noch relevant? Warum? Und wenn wir diese Frage so stellen, merken wir eigentlich, es hat eine politische Bedeutung. Es hat eine politische Funktion. Jetzt kommen wir hier. I have to do it this way. Mm-hmm. Okay. Also das ist die Paradox, die ich einfach hier vor Ihnen stelle. Die arabischen Staaten zögerten oft nicht, den Frauen das Stimm- und Wahlrecht zu verleihen, haben sich jedoch geweigert, ihr Familienrecht zu modernisieren und seine religiöse Grundlage zu entheben. Ich stelle die Frage, warum? Gehen wir weiter? Es ist immer überraschend zu erkennen, dass wenn es um Frauenstimmrecht geht, viele von diesen arabischen Staaten hatten kein Problem, diese Frauenstimmrechte einfach so zu geben. Und das hieß, in allgemein erhielten Frauen in arabischen Gesellschaften ihr Stimm- und Wahlrecht oft eher beiläufig. Das gesagt, mit zwei einfach Szenarien, mit der Errichtung des postkolonial-arabischen Staats. Und schauen Sie hier, wenn ich das einfach hier sehe. Syrien war die erste, 1949. Wann haben wir das in der Schweiz gehabt? Okay. Das war eher Passivrecht. Lebanon aber 52 beide. Man konnte passiv wählen, aber man konnte auch sich nominieren. Bis 67, aber es gibt eine andere Variante und das ist oft in Kontexten wie in arabischen Halbinsel, wo man merkt, dort spielt die stämmische Strukturen eine große Rolle. Wenn der Staat meinte, dass die Gesellschaft zu diesem Schritt bereit ist. Und hier sehen wir Jordanien 74, Nordjemen 83, Irak 1980, Katar 99, Bahrain 2003, Oman 2003, Kuwait 2005. Und es ist interessant zu merken, dass Kuwait, genau wie die Schweiz, hat eine parlamentarische Geschichte, die ab 1930 gehabt, aber nur die Männer haben das Recht zu stimmen. Und es war immer schwierig, dieses Stimmrecht für die Frauen einzuführen. Das heißt, 2005 kann man sagen, die Gesellschaft war dafür bereit. Trotzdem war die Gesellschaft trotzdem nicht bereit. Was heißt das? Schauen Sie, wenn wir von der Vertretung von Frauen in arabischen Parlamenten sehen, die bleiben die niedrigste. Okay? Und hier sieht man, die unterscheiden nur mit Frauenstimmrechtquote. Das heißt, wenn es eine Frauenquote gibt, dann ist das 27 in Irak, Tunesien 31, Sudan 26. Aber selbst mit dieser Vertretung, das kann man hier mit dem Iran, auch wenn diese Vertretung ist da, muss man immer wissen, dass diese Vertretung normalerweise ist geformt von Strukturen, wer darf mitmachen, okay? Und auch von Situationen, wo die Frauen, die mitmachen wollen, aber nicht zu diesen Regimes gehören, müssen Sanktionen in Kauf nehmen. Gleichzeitig schauen wir in Ägypten. Ägypten ist ein Land, wo die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert ihr Wurzel hat. Okay? Und trotzdem, ohne Frauenquote haben wir dieses Problem. 2%, nur 2% werden einfach gewählt. Das heißt, gesellschaftlich ist es noch schwierig. Und mit Frauenquote ist 14,9%. Die niedrigste, Jemen, das war bevor unser Krieg, 03. Das Parlament hat 301. Okay. Wir haben eine Frau. Und Kuwait 3%. Aber es variiert in Kuwait. Es gab eine Zeit, am Anfang, 2005 war es wirklich sehr problematisch, weil es gab wirklich keine gute Vertretung. Dann gab es 8% und jetzt 3%. Jetzt kommt die andere Seite, die Familiengesetze. Hier merkt man eigentlich, die meisten arabischen Staaten haben gesorgt, ihr Familienrecht so zu liberalisieren, dass das Konzept der Gleichberechtigung in Familienbeziehungen berücksichtigt wird. Wir haben Ausnahmen, ich komme dazu nachher, Tunesien 1956, Marokko 2005 und ehemalige sozialistische Sudirmen. Ach, klar, es war einfach sozialistisch. Okay. Tunesien, Bourguiba, er hat einfach eine Vision, eine säkulare Staat, aber er wollte einen Staat, moderner, und das hieß, er brauchte eine Familiengesetze, wo Mann, Frau, zwei Kinder, er brauchte keine Mann, vier Kinder und eine Sippe von Kindern. Er hat das nicht wegen Frauenrechte eingeführt. Bourguiba hat eine Vision. Er wusste, was er macht. Familiengesetze in arabischen Staaten sind von religiösen Vorschriften abgeleitet. Und das bringt mir nicht nur so islamisches Recht, nein, Recht Pluralismus. Das heißt, religiösen Gruppen werden unterschiedliche Familiengesetze haben. Und die sind abgeleitet von Religion. Okay? Und normalerweise diese Gesetze, ob sie nun Muslime, Christen oder Juden betreffen, wurden hauptsächlich vom entsprechenden religiösen Kanonen abgeleitet. Und das nicht gerade zum Gusten der Frauen. Okay? Sprechen wir von Familiengesetze. Sprechen wir auch von islamisches Recht. Und die beruht auf der Ungleichheit der Geschlechter. Wenn ich Scharia definiere es so, dass es Auswahl des Korpus von Rechtsgutachten der Juristen, das heißt zwischen 7. und 10. Jahrhundert, haben diese Juristen diese Gutachten formuliert. Entschuldige? Ja. Aber 7. und 10. Jahrhundert. Damals gab es Sklaverei, damals gab es kein wirklich entwickeltes Konzept von Menschenrechten, wie wir sie heute verstehen, oder? Und es beschränkt die Rechte der Frauen im Eingehen der Ehe, innerhalb der Ehe, auf Scheidung, auf nachehelichen Unterhalt. Und das kann ich einfach ausführlich nachher in Diskussion sprechen. Jetzt, weil ich weiß, dass mit der Zeit, wir sind einfach ein bisschen beschränkt, gehe ich einfach zum Hauptpunkt. Wichtig zu erwähnen, dass die Kritik dieser islamischen Gesetze und auch Rechtspluralismus ist sehr oft ausgedruckt, besonders unkritisiert vom Intellektuellen, aber auch von Fachmenschen innerhalb von arabischen Ländern. Also es kommt von uns. Okay? Und man muss eher sehen, this Arab Human Development Report 2005, Towards the Rise of Arab Women, geschrieben von Experten, arabische Männer und Frauen. Und die haben das hier einfach kritisiert und gezeigt, dass diese Ungerechtigkeit eigentlich nicht zu übersehen, nicht auszublenden. Okay? Und das heißt, die Männer die Hüte der Frauen, die Frauen müssen Männer gehorchen. Aber es ist immer interessant, dass die Männer müssen die finanzielle Vorsorge ihrer Frauen auferlegen, aber dafür verlangen sie gehorsam gegenüber den Männern. Okay? Jetzt, diese Gesetze, ich wiederhole, wurden seit der Gründung des postkolonialen arabischen Staates kaum modernisiert. Ausnahme Tunesien und Marokko. Die Frage ist, warum? Wenn man hier spricht, wir sprechen immer vom kolonialen Einfluss im arabischen Raum. Und das ist sehr wichtig eigentlich, weil man merkt, wenn ich einfach das nur als Bemerkung einführe, die koloniale Vermächtnis innerhalb vom arabischen Raum oder Nahen Osten werde ich eher bezeichnen, besonders wenn es um Großbritannien geht, dass sie darauf beharrt, Einheiten zusammenzustellen, obwohl sie wollten nicht in einem Staat sein. Irak, Jemen, Sudjemen. Sudjemen wollte nicht Sudjemen sein. Man muss einfach die Geschichte schauen und einfach in Archive und mit Menschen sprechen, die dazugehören. Was haben sie damals gesagt? Und man kann das belegen. Man kann das belegen. Jetzt kommt aus meiner Sicht, wenn wir über diese Situation sprechen, kommt das osmanische Erbe. Die Millet-System. Im Osmanischen Reich regelte das Millet-System in Ländern wie Ägypten oder in Regionen wie Großsyrien den Status religiöser Minderheiten. Das hieß, dass jede dieser Gemeinschaften wurden von einem religiösen Führer geleitet. Die haben ihre eigenen religiösen Gesetze und am wichtigsten auch die Regelung von Heiraten. Wenn wir dieses Millet-System genauer schauen, merken wir, Minderheit wird eng definiert. Aber was heißt das? Jeder Population, die keine sunnitischen Muslime der hanefitischen Jurisprudenzschule war. Und das hieß, Nicht-Sunniten wie Schiiten, Saiditen gehörten auch dazu. Alawiten, Drusen, Juden oder Christen. Dazu kam die Behandlung. Es hing davon von verschiedenen Faktoren, was es für uns hier wichtig ist, ist diese, ob die Ottomanen die soziale Gruppe als Gemeinschaft Millet erkannten. Und das hieß, die Juden und Christen wurden eigentlich besser behandelt als die Alawiten zum Beispiel. Sie wurden nicht anerkannt. Und das führt dazu, zu what Albert Horani, eine libanesische-amerikanische, wirklich Nahen Osten-Expert, hat das in 1947 geschrieben. 47. close communities. Each community was a word sufficient to its members and exacting their ultimate loyalty. The words touch but didn't mingle with each other. Each looked at the rest with suspicion and even hatred. Jetzt muss ich einfach hier sagen, dieser osmanische Erbe betrifft auch Israel übrigens. Das ist wichtig zu erwähnen. Wenn wir genauer schauen, die Merkmale der Familienrechtssystem, eigentlich, die bilden wirklich sehr gut die Trennlinien in der Gesellschaft. Innerhalb diesem Kontext, weil es hat sich geändert in anderen, die Hegemonie der sunnitischen Rechtsprechung über diejenigen, die nicht sunnitischen Muslime. Und das sieht auch in die Rechtsprechung, wie das zustande kommt. Diese Splitterung der Gesellschaft entlang der Grenzen von Religion, Konfession, Sekten, da jede Gemeinschaft ihr eigenes Familienrecht hat. Und das betrifft Jemen und zu einer gewisser Grad auch Kuwait, die Unabhängigkeit der Stämme, da das Gewohnheitsrecht der Stämme, Al-Urf genannt, ihre Familienangelegenheit regelte. Jetzt, wichtig zu erwähnen, das ist eine Erbe. Das hat in einer Art und Weise das Rechtssystem, Familienrechtssystem in verschiedenen arabischen Kontexten geformt. Und gleichzeitig, wenn man einfach darauf schaut, ist es nach der kolonialen Zeit, die Kolonialzeit, die kamen, die haben diese soziale Zersplitterung entweder gefördert oder einfach intakt gehalten und gleichzeitig darauf beharrt, wir müssen einfach diese Einheiten in einem Staat, Konstrukt, werde ich eher sagen, aufbauen oder bilden. Aber die postkoloniale arabische Staat, wichtig ist zu erwähnen, dass das wichtigste Problem dieser arabischen Staaten hat mit ihrer sozialen Zersplitterung, welche man als Diversität verstehen müssen und können, war nicht eigentlich, wie man das einfach, man hat das nicht so einfach wahrgenommen und fehlende institutionelle Grundlage. Und wenn man genauer schaut, und das kann man eigentlich sehr gut machen, der Staat vertrat die Interessen einer dominanten Gruppe. Konfession, Sekte, Stämme, Region. Gleichzeitig, der Staat hat als ethnische Leibwächter vor die Interessen der regierenden Elite und die anderen sozialen Gruppen wurden gezwungen, einen Staat anzunehmen, der sie selten als gleichberechtigte Bürger betrachtete. Das bringt mich zu diesem Punkt. Die Merkmale des arabischen autokratischen Staaten. Ihr fehlt die Legitimität und das hat von Anfang an angefangen, oder? Und es fing an eigentlich auch durchaus wegen zwei Arten von Ideologie, Pan-Arabism und Pan-Islamism. Und beide akzeptieren nicht Staaten mit Grenzen, oder? Und gleichzeitig seine regierende Elite hängt von einer traditionellen Machtgrundlage. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil diese traditionelle Grundlage merkt man eigentlich im jemenitischen Kontext, wenn man sieht, in den letzten 30 Jahren, bevor Ali Abdullah Saleh 2012 die Macht aufgegeben hat. Schauen Sie genauer, da werden Sie merken, das kommt vom Sanhan Zaydis. Aber von einer Stämme. Die sind nicht genau wie die Zaydis von Houthis. Und wenn man das so sieht, merkt man eigentlich, dass diese Minderheiten, die haben eigentlich, und die sind nicht gerade Minderheit, aber als Sanhan, als Zaydis, als Hashid, die haben eigentlich die Sicherheit und staatliche Einrichtung fast übernommen. Und aus meiner Sicht das Wichtigste, Überlebenspolitik. Also man will überleben auf allen Kosten. Was macht man? Eigentlich geht man in Verbündnisse, aber diese Verbündnisse, das ist genau in jeder Kontext, in politischer Kontext, sehr machiavellisch. Und das hieß eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht, in addition to other factors, die islamistische Karte. Und hier merkt man eigentlich, oft ist der arabische Staat Bündnisse mit den Islamisten eingegangen, im Versuch, die Opposition, die sind Linke, Nationalistin, Säkularistin oder Befürworter der Demokratie, zu schwächen und ihr die Legitimität zu entziehen. Diese drei Merkmale des arabischen autokratischen Staats haben seine Genderpolitik gefunden. Es erklärt auf einer Seite, warum war es schwierig, Familienrecht zu verändern und warum ist auch die Familienrecht ist fast wie ein Tanz. Ich gebe dir einfach diese Rechte jetzt, aber morgen nehme ich das weg, je nachdem. Oder? Hier die Herrscher oder Core Elites, eigentlich das ist ein besseres Konzept, ich weiß nicht, wie man das auch übersetzt, gehen häufig Bündnisse mit sozialen Gruppen im äußeren Kreis ihrer traditionellen Machtgrundlage ein, wenn sie ihre Überlebenspolitik ändern, um dies vor allem um die islamistische Karte auszunutzen. Und was hieß das? Auf die andere Seite, das sind einfach Menschen, die ihre Macht bewahren. Sehr pragmatisch. Mohammed bin Salman ist ein sehr gutes Beispiel hier in Saudi-Arabien. Ich will überleben. Ob das heißt, dass ich die Frauen einfach mehr Rechte geben? Warum nicht? Okay? Die Islamisten aber nicht. Obwohl hier ist in Saudi-Arabien, wir haben eine andere Konstellation. Die Islamisten andererseits nehmen, die sind, wie sagt man, die sind Kompromisse bereit, aber wenn es um Frauen geht, haben wir eine prinzipielle Haltung. Und das formt die Genderpolitik. Und diese Bündnisse wirken sich nachteilig auf die Genderpolitik des arabischen Staates aus und tragen zum Zogen der Regierung bei, das Familienrecht zu ändern. Und das sieht das man einfach so hier. Jetzt kommt eine andere Kenntnis. Political elites, lack of legitimacy, social basis of power, politics of survival, that forms states' gender policies. Okay? Jetzt kommt etwas anders. Und das hat mich wirklich überrascht. Nachher, als ich genauer geschaut, Familienrecht, welche Familienrecht, was sagen diese Familienrecht? Auf einer Seite, wenn man einfach Frauen Studie einfach beobachtet, gibt es wie zwei Lager. Es gibt die Lager, die sagt, der Staat ist im Grunde genommen Patriarchat. Auf die andere Seite, die sagt, nein, das ist, der Staat ist liberal, kann auch die Frauen unterstützen. Aber gemäß, was ich dort gesehen habe, opportunistisch. Ich kann liberal, ich kann Patriarchat. Okay? Ist wirklich... Der arabische autokratische Staat in Sachen Genderpolitik ist weder liberal noch patriarchalisch. Er ist viel mehr opportunistisch und verhält sich immer machiavellisch. Aber das Wichtigste ist, dass dieser religiöse Charakter des Familienrechts hat eine politische Funktion. Es bewahrt die soziale Zersplitterung in der Gesellschaft und so die Merkmale des arabischen Staats aufrechterhält. Und das heißt, eigentlich, sie lassen diese Macht, traditionelle Machtgrundlage intakt. Es erschwerte nicht nur die Eheschließung zwischen Sunniten, Schiiten, Christen, Muslime und Juden, sondern auch die zwischen Angehörigen einflussreiche und weniger einflussreiche Stimme. Es ist wichtig zu erwähnen, in Saudi-Arabien, der Staat interveniert, wenn eine Familie entscheidet, der ist schiitisch, Ismaili, Ja'fari, unsere Tochter ist Sunniten, wir haben kein Problem, lassen sie heiraten. Der Staat interveniert und löst diese Ehe. Warum? Und wenn man einfach diese Warum merkt, merkt man eigentlich, dieser Staat versucht einfach diese Recht oder Struktur, die Machtgrundlage von Saudi-Arabien im Nest, in die Stämme, einfach so zu bewahren. Wehe. Wehe. Und interessanterweise, das heißt, der Prozess der Nationwerdung und die Entwicklung einer nationalen Identität behindert. Oder? Wichtig auch zu erwähnen, wenn wir die Frage stellen, wie? In arabischen Ländern ist wichtig zu wissen. Die Familienrechte machen es der Religionen praktisch unmöglich, dass sich Mitglieder verschiedener Religions- oder Sektengemeinschaften über diese Grenze hinweg heiraten. Zivilehe gibt es nicht. Nur in Israel und Lebanon darf man außerhalb der Grenze von Lebanon und Israel heiraten und dann kommt man und dann registriert das. Das gibt es nicht in Ägypten. Ich habe Kollegen, die einfach intellektuelle Bekannte in Ägypten, die verlieben sich entlang ohne Rücksicht auf diese Linien. Der Staat sagt nein. Wir wollen Zivilehe, nein. Und am wichtigsten, das war auch interessant zu sehen, legen alle Familienrechte fest, dass der Vormund berechtigt ist, eine Ehe aufzulösen, das heißt Gefahr, wenn der Bräutigam nicht passt. Und dieser Grundsatz der Gefahr ist unentbehrlich, um Mischehen zwischen Religionen, Sekten und Stämmen zu verhindern. Und mit dem werde ich eher sagen, kein Wunder eigentlich, dass viele diesen Aufsatz wiederholen, diese Aussage wiederholen. Es gibt keine Bürger, das habe ich dort gehört, oder? In meinen Interviews. Es gibt keine Bürger im arabischen Staat, nur Mitglieder ethnischer, religiöser oder regionaler Gemeinschaften, Stammesgemeinschaften oder Sekten. Und der Staat spielt eine Rolle in dieser Situation. Und das ist einfach die politische Dimension von Familienrechtsprechung. Danke.
Vielen herzlichen Dank, Ilham. Da hast du uns viele... Nein, wir haben nur zwei Augen, aber du hast uns viele Augen geöffnet damit. Auch mir. Und ich habe ja relativ viel Erfahrung in der mittelöstlichen und nahöstlichen Welt. Aber dann erklär mir doch oder erklär uns doch vielleicht mal folgendes Phänomen. Ich meine, all die Familien und all die Leute, sagen wir, des Mittelstandes, die ich kenne, sagst du in Jordanien, in anderen Staaten, die machen ja, wenn sie eine Ehe schließen, machen die einen Ehevertrag. Gut. Jetzt sagst du aber, dieser Ehevertrag, oder so wie du es darstellst, dieser Ehevertrag muss nicht unbedingt vom Staat anerkannt werden, sondern der Staat sagt unter Umständen, du hast das Beispiel genannt von Ägypten, der kann Nein sagen auch. Also bin ich als Individuum, wenn ich eine Frau heirate oder die Frau heiratet den Mann, nicht autorisiert quasi für mich selbst zu sagen, ich will diesen Ehevertrag machen.
Im Kurzen kann man auch das sagen, wenn man über diese Linien wie sagt man, überschreiten will. Ja. Oder? Die Sache ist, wenn man einfach sieht, du hast von Vertrag gesprochen. Ja. Okay? Wichtig zu erwähnen, dass dieser Vertrag ist fast, es ist wie eine Erbe auch von dieser Zeit. Man kann alles dort Einführung, man merkt auch, dass damals hat die Juristin einfach einen Vertrag als, fast ist es ein Verkauf, die Frau verkauft ihre sexuelle Dienste, der Mann bezahlt dafür, okay? Aber gleichzeitig ist es wichtig, okay, das war damals. Heute aber merkt man eigentlich, dass in einer Art und Weise, es gibt verschiedene Faktoren, warum man diese Familienrechte nicht enden, Aber einer das Wichtigste ist die Tatsache, dass es eigentlich diese Zersplitterung bewahrt. Und das heißt, wir schauen nicht auf das Individuum. Dieser Individuum interessiert uns nicht wirklich. Uns interessiert, wie man einfach diesen Status bewahrt. Es hat mich wirklich meine Augen geöffnet, als ich gemerkt habe, dass in Saudi-Arabien der Staat interveniert und löst das aus. Aber dass in Ägypten, dass man nicht einmal eine Zivilehe schließen kann, auch wenn man sagt, the hell with these religions. We love each other.
Ja, oder? Ja. Werner, du hast eine Frage, eine Anmerkung?
Du hast uns perfekt dargestellt und sehr verständlich gemacht, weshalb das die arabische Welt heute so blockiert ist in der Vormoderne, wo das Individuum hintangestellt ist. Jetzt haben wir aber diese Bewegung gesehen, und da möchte ich gerne deine Einschätzung dazu haben, die Bewegung der arabischen Frühling. Der arabische Frühling habe ich so verstanden, dass aufgetreten ist als ein Ausdruck der Wunsch nach in die Moderne zu kommen, dass das Individuum wichtig wird und nicht mehr die Zugehörigkeit und nicht mehr die Religion und so weiter. Du hast es nicht erwähnt, aber ich meine, es gibt doch diese Welle immer noch. Es gibt doch den Wunsch nach einer Moderne, nach Abschaffung dieses osmanischen Erbes.
Und das möchte ich betonen. Dass man, deswegen habe ich von autokratischen Staaten gesprochen, oder? Die einfach das mit Eisenhand an dem festhalten wollen. Aber gleichzeitig, man darf nicht ausblenden, dass es gibt Bewegung dagegen. Selbst in einem Land, Tunesien war immer die Ausnahme. Tunesien war immer die Ausnahme, oder? Tunesien. Und dann, wenn man einfach sieht, dass jetzt kommt der Präsident und er spricht, jetzt werden wir gleiche Erbe haben, jetzt werden wir auch ermöglicht, dass muslimische Frauen mit nicht-muslimischen Männern heiraten haben, ohne Problem. Das ist Fortschritt, aber man darf nicht vergessen, wer hat das vorher verlangt? Das sind Frauenrechteorganisationen, Menschenrechteorganisationen, das hat angefangen vorher. Aber Ben Ali hat immer dagegen sich gestellt, damit er eine bestimmte islamistische einfach Bewegung nicht wie ein Luft zu geben. Und gleichzeitig, man muss auch merken, dass auch innerhalb von Tunesien gab es auch eine Art von Verbündnis. Aber Tunesien bleibt eine Ausnahme diesbezüglich. In Ägypten, es gibt wirklich eine Bewegung. Und man merkt auch in meiner Reise habe ich gemerkt, in Damaskus damals, bevor dieser Krieg, Männer und Frauen leben ohne Ehe in Wohnungen, haben ein Problem, wenn sie heiraten wollen. In Kairo ist das dasselbe. Es gibt eine Schicht, wo man merkt, sie leben, sie führen ihr Leben in die Art und Weise, wie sie es wollen, aber dieser Konstrukt vom Gesetz verhindern, dass sie das wirklich ausleben, wie sie das wollen.
Du bist ja Jemenitin, stammst aus Jemen. Und ja. Diese Gelegenheit müssen wir jetzt mal packen und dich fragen, wie untypisch ist denn das Beispiel Jemen heute? Nicht? Man sagt immer so, Jemen ist viel traditioneller als alle anderen. Und dann sagt man, ja wohl, einzig in Jemen werden noch die Mädchen verheiratet mit 13, 14 und anders, wie ich erwähnt habe, Heiratsalter im Durchschnitt in Ägypten 24, in Iran beinahe schon 30. Ist Jemen noch eine solche Ausnahme oder sieht das nur nach außen so aus?
Okay. Jemen ist traditionell, okay? Und ich muss sagen, auch Stammesgewohnheit recht, obwohl ich bin nicht vor einfach recht Pluralismus, aber man merkt, die gehen mit den Frauen respektvoller aus als das Familiengesetz, das wir in Jemen haben. Warum? Das Familiengesetz dort hat einen Artikel, der besagt, ich muss meinem Mann gehorchen. Und was heißt das? Ich muss seine sexuellen Bedürfnisse erfüllen, gegenseitig nicht. Ich darf nicht aus dem Haus gehen ohne seine Erlaubnis. und gleichzeitig ich muss meine Family Chores erfüllen. Das siehst du nicht in Familie, in Gewohnheit recht. Jemen ist traditionell, es liegt am Bottom of the Gender Index. Ich werde nicht etwas Schönes machen auf die Situation dort. Es ist sehr traditionell, Patriarchat, aber Patriarchat heißt willkürlich. Und was heißt das? Es ist, schauen Sie mich und schauen Sie meine Cousine Samira. Wir stammen aus unterschiedlichen Hintergründen. Mein Vater kam aus einem sehr einfachen Hintergrund, aber er hat eine Ausbildung, er war einer der the famous 40s, ist sehr bekannt in der nordjemenitischen Geschichte. Die wurden einfach geschickt vom Nordjemen mit Stipendien, oder? Aleppo, zuerst in Lebanon und dann nach Ägypten und dann nach Deutschland. Okay? Und er ging mit 13 Jahren, er war, und dann wurde er als Diplomat, aber er hat, das hat ihm geendet. Und wenn es um mich ging, er hat mich einfach alles erlaubt. Elham kann alles machen. Sein Cousin hat keine formelle Ausbildung. Er hat geglaubt, es ist genug für ein Mädchen, dass sie den Koran lesen könnte. Und nach der 5. Klasse heiratet sie. Oder? Willkürlich. Und das heißt, es gibt die Frauen, die dort, das ist, Jemen hat, Nordjemen hat auch, und Jemen nachher, hat wirklich eine robuste Zivilgesellschaft, und wer mit jemenitischen Gesellschaften arbeitet, merkt, es ist wirklich eine sehr robuste Zivilgesellschaft, aber je nach Hintergrund kann es wie eine Wiederleben von einer Frau oder begraben lebendig sein.
Und deine Cousine lebt in Jemen in dieser traditionellen Form?
Ja, sie ist ein Großmutter. Ich habe eine Tochter, sie ist 18 Jahre alt. Das ist nicht lustig, wirklich.
Fragen an Elham Hanea. Heidi.
Frage im Moment, aber ich möchte an etwas erinnern. Elham, du hast begonnen mit den Menschenrechten. Und da habe ich schnell nachgeschaut. Es gibt ja seit dem Ende der 40er Jahre die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO. Es ist zwar kein völkerrechtlicher Vertrag, aber die Unterzeichner verpflichten sich zu all dem, was eben dazu geführt hat, dass wir in verschiedenen Ländern heute dort stehen, wo wir stehen. Und wenn man schaut, wer nicht unterschrieben hat, dann lese ich das jetzt doch schnell vor, es sind nur wenige Länder. Die Sowjetunion, die Ukraine, Weißrussland, Polen, die Tschechoslowakei, Jugoslawien, Saudi-Arabien und Südafrika. Südafrika. Ich denke, wenn ich jetzt als Diplomat auf diese Länder schaue, dann würde ich sagen, in der Diplomatie und in der Politik müsste man ja auch die Zeichen der Zeit erkennen. Und ich glaube, die Diplomaten sind wirklich dazu angehalten, solche Dinge genau zu lesen und genau zu kennen, um zu wissen, wie sie etwas einschätzen müssen. Es gab dann später alternative Menschenrechtsvereinbarungen dieser Länder. Da ist die islamischen, die Vereinigung islamischer Staaten hat, glaube ich, auch Organisation der islamischen Konferenz. Die haben auch eine Erklärung der Menschenrechte gemacht.
Ja, und ich kann sehr gut einfach einen Vergleich für Sie machen, was das heißt.
Und das zeigt ja eigentlich, dass eben schon sehr schnell, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht alle sich auf dieses Konzert, wir wollen nie mehr Krieg, wir wollen alle die gleichen Regeln haben, sondern dass es immer schon einige gab, die dann ausscherten und sich dann eben anders formierten. Und genau darauf müssen wir achten. Ja. Wenn wir Gräben sehen wollen oder Brücken bauen wollen.
Okay, darf ich einfach hier etwas sagen? Ich bin sehr dankbar, Heidi, dass du das eingeführt hast, weil es bringt eine Dimension, die ich sehr oft höre in UNO-Saale, auch bei bestimmten Orten in Brüssel. Okay? Wenn man einfach die UNO-Deklaration sieht, wer hat auch sich dagegen positioniert? Die kolonialen Mächte. Großbritannien war eine, Frankreich war eine, Südafrika war auch eine. Und warum? Weil sie haben gesagt, diese Rechte gelten für unsere Menschen, aber nicht die in die Koloniale. Jetzt, das heißt, sie haben eine, was man als kulturrelativistische Argument damals benutzt, um Menschenrechte zu verletzen. Die gleiche Mechanismen und Strategie benutzen jetzt islamistische und islamische Länder. Und sie benutzen dasselbe, um Menschenrechte zu verletzen. Ich habe es nicht ausführlich gezeigt, was es heißt, islamisches Recht einzuführen in heutiger Tag. Und ich habe gedacht, wichtig sprechen Sie über die politische Dimension. Aber wenn man das sieht, die Konsequenzen, für mich das Wichtigste, die Konsequenzen sind das Wichtigste. Und Tunesien hat gezeigt, man kann es ändern. Man kann es ändern. Aber ich verstehe, als Diplomaten müssen Sie auch Wege und Brücken schlagen. Aber als Akademikerin, aber auch Menschenrechterin, die aus dieser Region kommt, will ich eine Veränderung, die uns würdig macht.
Nun fragte ja Werner van Gent vorher dich, also was sind denn noch die Spuren quasi in dieser ganzen Domäne von dem, was wir einst den arabischen Frühling nannten? Ich ziehe übrigens das Wort Arabellion vor. Es ist ein gutes Wort, das es ziemlich gut trifft. Das ist nicht von mir erfunden. Aber was in der Arabellion, also die Folgen sind ja, also in Bezug auf dieses Thema, sagst du ja, doch diese Strömung ist noch vorhanden, dass man etwas verändern will. Aber wirklich geändert hat sich es ja offenkundig doch erst. Also wirklich Änderungen haben ja nur Tunesien und Marokko vorgenommen, die anderen ja nicht.
Ja, Marokko, man hat es angenehmer gemacht. Ich werde es man zum Beispiel im syrischen Familiengesetz, man hat es, weil der Mann kann seine Frau mit 3 Worten scheiden lassen. Talak, talak, talak. Okay? 30 Jahre. Also, das Familiengesetz kam und hat gesagt, okay, wir greifen nicht in seinem Recht, das zu machen. Was wir machen, ist, wir beharren darauf, dass diese Person zu einem Recht, einem Gericht geht und der Richter wird ihm ein paar Monate geben und ihm wiederholt fragt, willst du wirklich das machen? Willst du wirklich das machen? Okay? Jetzt ist es wichtig zu erwähnen, diese Veränderung hat Frauenrechteorganisation gemacht. In Ägypten ist auch zum Beispiel, sie haben wegen der Situation, sie haben einfach eine Regel von dieser Jurisprudenz aufgenommen und gaben die Frau das Recht, ihren Mann scheiden zu lassen, das heißt Hulla, aber sie muss alle ihre finanziellen Rechte aufgeben. Es gibt Situationen, weil es ist wirklich, wenn man einfach genau sieht, das macht wirklich das Leben von Frauen sehr schwierig. Wie man scheidet, wie man heiratet, Kinderehe übrigens werden durch diese Scharia-Gesetze auch ermöglicht. Obwohl viele von diesen Familiengesetzen setzen ein Minderheiratalter. Aber das gesagt, man merkt, Algerien hat man auch bestimmte Regelungen eingeführt, die einfach einfacher machen. Aber die religiösen Quellen von dieser, man will keine Zivilgesetze.
Ulrich Schmid, bitte.
Ja, ich möchte einfach ganz kurz Jordanien Gerechtigkeit widerfahren lassen, ein Land, das ich oft bereise. Jordanien hat nach dem Beispiel Tunesiens auch das im letzten Jahr das sogenannte Marry Rapist Law abgeschafft. Das Marry Rapist Law ist ein Gesetz, das dafür gesorgt hat, dass der Vergewaltiger praktisch straffrei oder ganz straffrei ausgehen kann, wenn er die vergewaltigte Frau heiratet, was für die vergewaltigte Frau oft den Vorteil hatte, dass sie von ihren Verwandten nicht ermordet wurde, weil sie ja diejenige war, die die Schande über die Familie brachte als Vergewaltigte. Eine dieser Perversitäten, kann ich glaube ich schon sagen, in diesen Gesetzen. Das Interessante daran ist aber auch, dass das Marriage Rapist Law jetzt zum Beispiel nicht auf die Scharia zurückgeht. Das findet man nicht, sondern das ist eine traditionelle Angelegenheit und es findet sich, das ist immer schön, wenn man dann auf entrüstete Europäer stößt, die dann sagen, ja, das ist islamisches Recht. Nein, das gibt es im europäischen Recht auch und es wurde abgeschafft in Italien, glaube ich, 1984. Also es gibt solche Regelungen zugunsten des Vergewaltigers. Hat es in vielen Ländern gegeben, vor allem in katholisch-lateinischen Ländern. Ich glaube, in Uruguay, das war das letzte, wurde es 2004 abgeschafft.
Ja, und das ist sehr wichtig, was du erwähnst, weil auch in Marokko hat man abgeschafft, dieser genaues Gesetz. Wo man auch genauer schaut, merkt man eigentlich, die Franzosen haben das eingeführt. Und mit dem will ich auch keinen essentialistischen Ansatz hier benutzen. Was heißt das? Vergessen wir nicht das Familiengesetz in der Schweiz. Man hat es geändert in 1988. Das kam in Kraft. Vorher dürften die Frauen nicht arbeiten ohne der Erlaubnis von ihrem Mann. Oder habe ich das falsch im Erinnerung? Also, und wenn wir das so schauen, merken wir eigentlich, es geht um eine Menschenrechte-Anliegen, die für uns alle geltend sein soll.
Also muss hier vielleicht sozusagen eine kleine, ich mache manchmal so Mini-Wikipedia-Anmerkungen, ja. Und da muss man vielleicht Folgendes sagen, denn viele Menschen im Westen sind ja der Meinung, in all den Staaten des Mittleren und Nahen Ostens gilt Scharia. Nein, wir haben in diesen Staaten meistens, korrigiere mich, wenn es falsch ist, haben wir drei Rechtssysteme nebeneinander oder ineinander verwoben. Das eine ist Scharia-Recht, das andere ist quasi ein auf das Land adaptierter Code Napoleon, das mal so etwas populär zu sagen. Und das dritte ist das Gewohnheitsrecht. Und diese drei Systeme sind entweder ineinander verwoben oder sie sind nebeneinander. Und wir Westler und Westlerinnen staunen ja oft darüber, wie können Völker und Menschen leben mit drei verschiedenen Rechtssystemen? Doch, sie können es durchaus. Manchmal gibt es sogar Vorteile. In Ägypten beispielsweise, wenn ich einen Streit habe um ein Grundstück mit jemandem, dann muss ich mich oder kann ich mich möglicherweise mit dem Richter einigen, mit einem Gericht einigen. Ich will das eher nach Scharia-Recht abgehandelt haben oder eher nach Gewohnheitsrecht oder eher nach dem, was ich jetzt den Code Napoleon nenne. Nicht? Also das muss man einfach wissen, dass es nicht so eindimensional ist. Nur quasi Scharia, also auch als Verfassung nur den Koran, hat Saudi-Arabien nach wie vor. Ich weiß nicht, ob sie dran sind, das zu ändern, aber das muss man einfach wissen, dass wir da nicht in eine, in eine falsche Richtung gehen, wenn wir über das Thema denken.
Und deswegen ist es ist schön, dass du das gesagt hast, Erich, weil aus meiner Sicht es ist wichtig, die Frage zu stellen. Man hat verschiedene Rechtsquellen, aber und man wollte modernisieren. Besonders man ist finanzielle Angelegenheit und. Aber wenn es um Frauen ging, hat man sich gezogen. Und ich, am Anfang habe ich gedacht, selbstverständlich, man muss auch sehen, wie lange hat es das hier gebraucht. Okay? Aber trotzdem, genauer, wenn man das schaut, merkt man eigentlich, es hat eine politische Funktion. Und deshalb ist das so schwierig. Okay? Und das ist alles, was ich hier sagen wollte, die politische Dimension. Nicht mehr, nicht weniger.
Weitere Fragen an Elham, bitte, Martin.
Also ich habe schockiert einiges gelernt heute, dass man so landläufig abgetan hat in der westlichen Gesellschaft. Und ich denke, wenn du uns erklären könntest, wie man schneller zu einer humanen Gesellschaft auch in diesem Bereich kommt, wäre das nützlich. Ich denke, der Westen hat eine schwere Schuld auf sich und die Diplomatie ist das größte Hindernis zur Verbesserung dieser Situation.
Es gibt ein Buch, das ich geschrieben habe. Es ist leider auf Englisch, Women in Sharia Law. Ich werde einfach vorschlagen, dass du das liest, Martin. Just nur damit zu sehen, dass ich sehe es eigentlich Ich sehe es, wir sind mündig als Menschen. Unsere Gesellschaften sind auch mündig, oder? Und das heißt, es ist, wenn wir sehen, die gesellschaftliche Bewegung, die wir haben, man kämpft dagegen, oder? Und mit dem, ich erwarte von euch nichts. Besten, ich erwarte nichts, aber ich erwarte viel von uns. Und das machen wir. Und deswegen, wir werden es machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, genau wie man das hier gemacht hat.
Gut, ganz herzlichen Dank, Elham, für diesen hochinteressanten Vortrag. Danke. Wie machen wir es zeitlich? Wir haben jetzt Mittag.